Ja, moin. Mein Name ist Grabowski.
Mein Name ist Paul.
Und ich bin Jeremy.
Und wir begrüßen euch recht herzlich zur ersten Folge Altdorfer Herold. Wir haben es angekündigt im Teaser bereits. Und ja, jetzt sind wir da, haben uns dazu entschlossen, jetzt doch wirklich mal die erste Folge relativ zeitnah nach dem Teaser rauskommen zu lassen, sag ich mal, hochzuladen. Und
we finally did it.
Mitten in der Nacht.
We finally did it. Mitten in der Nacht, ja, aber mein Gott, ne, da passieren, ja, haben wir vielleicht die besten Ideen oder so, keine Ahnung, wer weiß, auf jeden Fall ist diese Idee gar keine schlechte. Das mal so als kleine Einleitung auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, so viel mehr kann man ja noch gar nicht sagen, so bei Folge 1 oder ab Folge 1, was willst du da großartig erzählen? Ist halt ein bisschen schwierig, weshalb ich mal vorschlagen würde, was haltet ihr davon, wenn wir in unseren podcast-bezogenen Hobby-Progress starten und nicht wie bei BIN natürlich, 40k-Progress oder Butter-Progress oder wie auch immer, sondern hier bei diesem Format wirklich ausschließlich Fantasy-Hobby-Progress, weil muss ja thematisch oder sollte thematisch auch irgendwie passen, würde ja Sinn machen. Was haltet ihr davon, wenn wir da gleich reinstarten?
Auf jeden Fall.
Immer gerne.
Sehr schön.
Vielleicht sollten wir auch erwähnen, dass wir uns überlegt haben, jeder von uns macht ein kleines Warhammer-Projekt, was wir den Podcast über immer weiter fortführen. Wer weiß, ob wir es so durchziehen können, aber das waren jetzt unsere ersten Überlegungen.
Auf jeden Fall.
Soll ich dann mal anfangen, weil ich bin ja der, der seine Armee noch so am sichersten gewählt hat. Ihr seid ja noch in der Schwebe, dann könnte ich schon mal was...
Ja, wir sind noch halb in der Schwebe, deswegen, ja, warum nicht, Jeremy, fang noch
nicht,
mal an.
Nicht, dass ich mich vordrängeln das, will, aber...
Das ist ein guter Futter. Ja. Mach, aber du tust es trotzdem.
Also, ich habe ja als Armee habe ich mir Skaven ausgesucht. Achso, wir werden ja die Armeen nach Old World-Regeln aufstellen. Und da sind Skaven ja in den Legends, glaube ich, drin. Also, die sind nicht mehr offiziell hundertprozentig unterstützt, aber man kann sie immer noch spielen. Und da ich früher schon Skaven gespielt habe, so mit 10 bis 14, habe ich da auch noch so einiges. Und das bin ich jetzt gerade fröhlich am Entfärben, weil die doch ziemlich scheiße aussieht. Ich war doch nicht so ein guter Maler, wie ich dachte, mit 10.
Mit 10.
Da habe ich jetzt meinen Zinnrattendämon, meine Zinnhöllenglocke und mein Zinntodesrad mal wieder gefunden und aus dem Schrank rausgekramt und habe die in Bremsflüssigkeit gelegt, um da wirklich alles an Farbe runterzuholen. Und ich habe mir vor, ich weiß gar nicht mehr, 2 Jahren oder was, hatte ich nochmal so einen Haschmich und habe mir nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 40 Clanraten, 20 Sturmraten und so ein paar kleinere Charaktermodelle geholt. Die bin ich jetzt auch gerade am Entfärben und dann muss ich mal überlegen, dann fängt das große Rumgerätsel an, in welchem Farbschema ich die bemale. Weil ich hatte die schon mal, also die kleineren Plastikmodelle, die Clanraten, hatte ich schon mal neu bemalt, auch so ein bisschen in Richtung Grimdark, aber das war mir dann irgendwie, also es passt zu Skaven, gerade wenn das so, ich finde das ganz geil, wenn Skaven wirklich so eine Armee sind, die aussehen wie so eine Masse, die auf einen zukommt einfach, aber das war... Jetzt, wo ich es mir nochmal angeguckt habe, ist mir doch nicht so gefallen. Und deswegen ja, werde ich jetzt nochmal fröhlich entfärben und dann werde ich nochmal von neu anfangen.
Okay.
Nice. Bin ich gespannt.
Aber dann wirst du dich wahrscheinlich auch über die neuen Releases freuen.
Voll.
Die für die Skaven jetzt.
Also ich hoffe ja, ich habe die Clanratten bis jetzt gesehen, die neuen. Die Kommandoeinheit, der Musiker, der Standartenträger und der Krallenführer heißen die, glaube ich. Und die sehen schon richtig, richtig gut aus. Ich hoffe aber, und da weiß ich halt nicht, wie das bei Age of Sigmar ist, dass die halt auch in Regimentsgröße rauskommen. Sprich halt 20 Clanraten dann in einer Box, die man auch tatsächlich auf vierkige Bases packen kann. Ich weiß halt nicht, wie das bei Age of Sigmar ist, ob die da auch in so 20er Größen kommen oder ob das dann nur 10 sind oder so. Das wäre halt interessant zu wissen. Aber so an sich, ich muss jetzt eh erstmal die Figuren, die ich habe, muss ich erstmal bemalen und
ja.
Dann guck ich mal.
Und wichtige Frage natürlich, willst du sie auf Bases in der neuen oder in der alten Größe kleben?
Ja, wenn wir nach Old World bauen, dann muss ich sie auf größere Bases kleben. Ich finde das aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil gerade bei Skaven war immer ein riesiger Hässel, die in Regimentsgröße vernünftig zu packen. Weil gerade die Schwänze haben auch gerne mal im Weg rumgehangen. Aha. da finde ich das ganz gut mit den neuen Base-Größen, dass das dann vernünftig passt. Und ich glaube, das ist auch ganz cool, halt, wenn man jetzt tatsächlich Age of Sigmar-Modelle für eine Warhammer Fantasy-Armee umbauen will, weil bei denen ist ja schon oft mehr los. Die stehen nicht nur in Reihe und Glied, sondern die machen ja immer irgendwelche krassen Posen und so. Und ich glaube, da werden die kleinen
Bases. Ja, die sind schon sehr dynamisch auf jeden Fall. Ne? Da muss man dann mal gucken, wie man es macht. Also wie man die halt so hinkriegt, dass man sich nicht, ja, selber irgendwelche Sachen abbricht die ganze Zeit oder verbiegt.
Ich hatte halt gesehen, dass ein paar gewiefte Leute im Internet haben Movement Trays designt zum Drucken, STL-Dateien, wo die alten Bases reinpassen, aber insgesamt dann die Größe für Old World wird, dass man sozusagen mit der alten Armee beides spielen kann. Das alte Warhammer Fantasy und das neue Old World. Fand ich auch ganz interessant.
Ja, wär auch ein Ding, weil meine Skaven sind halt auch alle schon auf Bases und das werden auch wieder Arbeitserleichterungen. Da müsste ich nicht alle wieder da abknibbeln und dann wird wahrscheinlich wieder der ein oder andere Fuß mit abbrechen.
Ja. Und ich finde es halt cool, ne? Dann haben die Movement Trays ja auch sozusagen diese Rahmen und da kann man dann auch so ja ein bisschen mehr Base-Gestaltung betreiben.
Ja, das auf jeden Fall. Das fand ich eh immer auch bei den alten. Es gab ja früher diese grünen Plastikblöcke, wo man dann im Endeffekt die Figuren alle reingestellt hat, dass man die als ein Regiment bewegen konnte. Und da mochte ich es schon immer voll, wenn dann die Ränder auch mit Base-Gestaltung vollgepackt waren. Ja, wie sieht's denn bei dir aus, Paul?
Ja, ich glaube, jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also möchte ich mit Bretonen oder mit Vampiren anfangen? Ich habe über die letzten Jahre schon etliche Vampirmodelle gesammelt. Viele Fledermäuse, Vampire, Untote, dies, das. Hab mir auch schon irgendwie ein Konzept überlegt. Also diese gefallene Stadt, Roussillon.
Ach, geil.
Finde ich super. Ich mag das Farbschema. Ich finde die Lore cool. So würde ich eine Warhammer-Vampir-Armee auf jeden Fall aufbauen.
Da kannst du doch auch Bretonen und Untote super verbinden, oder? Also ich kenne Roussillon tatsächlich nur von dem Total War-Spiel. Und da ist das ja eine Stadt in Bretonia, die halt auch bretonische Uniformen tragen, aber halt alles Untote sind.
Ja, genau. Also viel Kitbash-Potenzial auch auf jeden Fall. Ja, und der andere Punkt ist, ich habe auch noch von früher und dann über die Jahre angesammelt etliche Bretonen, noch von meinem alten Kumpel Robert, Grüße gehen raus, einen Haufen Bretonen bekommen und er hätte auch einfach Bock auf eine coole Bretonenarmee. Ja, da kann ich mich einfach nicht entscheiden. Aber ich habe schon mal angefangen, ein paar Vampire zu basteln und alte Bretonen zu entfärben. Also gemacht habe ich schon was.
Sehr schön. Dann ist der Start schon mal gelegt auf jeden Fall, so dass du dich dann nur noch entscheiden musst, gehe ich links rum, gehe ich rechts rum, aber irgendwas wird es ja werden.
Genau, genau.
Wo du dann ja schon einen kleinen Start zu verbuchen hast dann. Also so einen kleinen Progress auf beiden Seiten. Also egal, was du machst. Ne? Das soll dann ja nicht dein Schaden sein. Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich mal zu meinem Progress kommen. Ja? Ich bin mir auch sehr unschlüssig, muss ich sagen. Aber ich habe ja ein großes Herz für Chaos, auf jeden Fall als Fraktion. Und spiele immer noch mit dem Gedanken, das Chaos abzudecken tatsächlich. Und so Richtung Chaos-Barbaren, irgendwie sowas. Fände ich ganz cool. Mal gucken, was daraus wird oder ob es doch was ganz anderes wird. Auf jeden Fall dachte ich mir, um erstmal so ins Feeling zu kommen, erstmal reinzustarten, habe ich mir von den Blades of Khorne den Realm Gore Ritualist geholt letztens. Das ist ein ziemlich cooles Modell, was ich gar nicht kannte. Also ich kannte es halt wirklich gar nicht. Und dann mir so, komm, weißt du was, den nimmst du mit? Mit dem fängst du erstmal an, mal gucken, ob der den Startschuss gibt für eine Warband oder nicht. Dann sehen wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Er ist auf jeden Fall schon mal ausgeknipst und entgratet und teilweise zusammengeklebt, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich mein Hobby-Progress. Der hält sich noch sehr, sehr in Grenzen, auf jeden Fall. Aber mal gucken, was da kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äußerst guter Dinge, was da so folgen wird oder soll.
Ja, ich denke, wir auch.
Hast du denn schon eine Gottheit, zu der du tendierst, oder ungeteiltes Chaos, oder?
Ah, das ist halt das Ding. Ich bin eigentlich total, Siege verfallen, so, wenn ich jetzt mal so auf 40k zum Beispiel gucke. Das ist halt immer wieder das, was sich bei mir durchsetzt. Aber Khorne ist natürlich auch ganz geil. Finde ich auch cool. So, also mal was anderes dann. Oder vielleicht wird's auch, weiß ich nicht, vielleicht wird's ja auch Nörgel, keine Ahnung. Ich bin, was das angeht, noch voll unentschlossen. Ich hätte Ideen auf jeden Fall für alles.
Geil.
So, das ist halt das große blöde Ding irgendwie. So ein bisschen. Und ich hatte schon an so eine Chaos-Barbaren-Meute gedacht irgendwie, die ja total drauf stehen, ihren Feinden die Gesichter abzuziehen, so quasi, und sich die selber als Masken halt so drauf zu knallen und halt irgendwie so Standarten aus Menschenhaut und oder generell Haut von ihren Feinden und teilweise Klamotten und so weiter und so fort, also irgendwie so eine ganz verrückte Psychopathentruppe. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Das könnte eine Sache sein. Könnte, muss aber nicht. Ich bin gespannt.
Ja, klingt cool.
Ich bin gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
Cool. Wo kann man denn eigentlich euren ganzen Hobby-Progress sich so angucken? Ihr habt doch sicher
Instagram. Schön, dass du fragst, Paul. Sehr schön, dass du fragst. Das geht natürlich über Instagram. Und da ist mein Profilname disciple_of_tiska. Unsere Profile werden wir auch nochmal unter diesem Post erwähnen, damit ihr das auch idiotensicher finden könntet. Also daran soll es ja nicht scheitern. Jeremy, worunter finden wir dich?
Mein Instagram-Profil ist warpstone_gourmet. Ganz klassisch, scavenmäßig.
Sehr schön. Da spricht der Connoisseur.
Wo findet man dich, Paul?
Ja, mich findet man unter TheUnknown4. Auch mit Unterstrichen, aber das... weiß ich gerade nicht wie. Man findet es auf jeden Fall so.
Weiß ich gerade nicht wie, keine Ahnung.
Ich glaube, _the_unknown_4.
Naja, wie gesagt, wir packen es hier drunter unter den Post, da werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Und dann könnt ihr da ja mal gucken, was da so passiert und ob da was passiert.
Ganz genau.
Kann ich so viel dazu sagen, weil bei mir ist es tatsächlich so schubweise. Da gibt's dann so Tage oder auch mal Wochen, wo jeden Tag was passiert und dann kommt wieder im Monat nichts. Das soll jetzt natürlich nicht so sein in Zukunft, da soll regelmäßiger was stattfinden, aber mal gucken, in welcher Frequenz.
Vielleicht können wir uns da ja gegenseitig motivieren.
Wir pushen auch. Uns.
Ja.
Wir pushen uns.
Und es wird ja auch das Fortschritt festgehalten auf unserer Podcast-Instagram-Seite. Das wird ja zusätzlich auch noch passieren.
Ganz genau. So, da wir jetzt so ein bisschen Vorgeplänkel durch haben, was haltet ihr denn davon, wenn wir in die Folge starten?
Sehr gerne.
In die erste Folge, in das Thema der ersten Folge.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Womit starten wir heute? Was kann man sagen? Was ist eigentlich Warhammer Fantasy und der Ursprung der Welt? Die alten... Alles solche Oberthemen, sage ich jetzt mal. Was kann man hier erwarten? Unser Ziel oder unser Vorhaben ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein kleines Bild für euch zu malen, so einen Rahmen abzustecken oder wie auch immer. Wir starten gefühlt bei Null, würde ich mal sagen. Das kann man ja eigentlich, oder am Anfang, das kann man, glaube ich, so ganz gut verpacken.
Ja.
Und werden erstmal so ein bisschen erklärenderweise auf diverse Punkte eingehen. Also wie, wo, was, wann, warum. Bevor es dann wirklich zum Beispiel fraktionsspezifisch oder so ins Eingemachte geht in späteren Folgen oder auf ja Geografie, wie auch immer. Aber erstmal gucken, dass man die Welt einmal anschneidet, damit man weiß, in welchem Sandkasten befinden wir uns eigentlich gerade.
Exakt. Genau. So. Eine schöne Grundlage schaffen für alle, die sich auch noch nie damit auseinandergesetzt
und
haben.
Und Spoiler, wir starten ganz nicht genau. Im Jahr Null, sondern genau. Circa 50.000 Jahre vor Null.
Sehr schön, sehr schön. Meine Mathe-Skills sind auch hart für die Tonne, von daher seht es mir nach. Sehr schön, also.
Ja.
Was ist eigentlich Warhammer Fantasy?
Ja.
Kann mich jemand aufklären oder wollen wir die Zuhörer aufklären?
Ja, du, lieber Grabowski, ich kann die Zuschauer und dich auch darüber aufklären. Was ist eigentlich Warhammer Fantasy? Die Zuhörer und ZuhörerInnen. Ja, Warhammer oder Warhammer Fantasy ist das Universum, auf dem das gleichnamige Tabletop-Spiel Warhammer Fantasy oder auch Warhammer Fantasy Battles, abgekürzt WHFB, basiert. Das Spiel ist 1983 in England rausgekommen und wurde von der Firma Games Workshop auf den Markt gebracht, welche unter anderem auch heutzutage das Tabletop-Spiel Warhammer 40.000 vermarktet. Im Spiel geht's im Prinzip darum, dass man Armeen, welche aus vielen kleinen Modellminiaturen bestehen, mit anderen Spielerinnen gegeneinander in die Schlacht führt. Man trägt große und kleine Gefechte und Scharmützel aus und kann das ganz kompetitiv oder nach seinen eigenen Geschichten spielen. Von Warhammer Fantasy wurden offiziell insgesamt 8 Editionen rausgebracht. Die letzte ist im Jahr 2010 erschienen. Danach war der Nachfolger von Warhammer Fantasy das Spiel Warhammer Age of Sigmar, um das es bei uns aber erstmal nun nicht gehen soll. In diesem Jahr, 2024, erschien dann aber allerdings Warhammer The Old World, was man ja als 9. Edition von Warhammer Fantasy verstehen kann. Es spielt nicht nach der 8. Edition, sondern ist eher eine Art Vorgeschichte. Aber das erklären wir, glaube ich, auch nochmal ganz in Ruhe an anderer Stelle. Basierend auf der Welt von Warhammer Fantasy wurden noch weitere Tabletop-Spiele rausgebracht, wie Mordheim, Blood Bowl, Dreadfleet oder Brettspiele wie Warhammer Quest und Warhammer Discourse. Außerdem gibt's verschiedene Rollenspiele, Sammelkartenspiele und vor allem auch Videospiele, die alle mit der Welt oder in der Welt von Warhammer Fantasy spielen. Gleichzeitig gibt es eine Riesenanzahl an Regelbüchern, Quellenbüchern, Hintergrundbüchern und auch Comics und Romanen, welche sich mit Warhammer Fantasy beschäftigen. Und Warhammer an sich ist ja eine Fantasy-Welt, die von unserer späten Antike bis zum Ende des Mittelalters inspiriert ist, lehnt sich viel an die Ereignisse und Historie unserer Welt an und ist gleichzeitig halt auch von Klassikern wie vor allem natürlich Herr der Ringe inspiriert. In Warhammer leben vielfältige Völker und Fraktionen mit eigenen Hintergrundgeschichten, Religionen und Kulturen in verschiedenen Regionen und Reichen der Warhammer-Welt, also dem Planeten, auf dem das alles stattfindet. Dazu zählen Orks, Elfen, Zwerge, Vampire, Untote, Menschen und auch die Mächte des Chaos. Zentral in der Welt von Warhammer sind vor allem Magie, der ständige Kampf gegen das Chaos und immer wieder aufkommende Konflikte unter den verschiedenen Fraktionen, die in der Welt leben. Ja, das ist, glaube ich, so ein grober kleiner Einblick. Und ich hoffe, wir können euch jetzt in Zukunft das alles ganz genau aufzeigen und erklären.
Sehr schön.
Sehr schön, genau. Das klingt nochmal nach einem sehr, sehr genialen Vorhaben, wie man sagen. Also ich bin total on fire, ich habe da richtig Bock drauf. Und ich hatte das schon mal beim Imperator nichts Neues erwähnt in irgendeiner ganz, ganz alten Folge. Das Schöne ist natürlich, das sehe ich hier genauso. Man ist dann ja mehr oder weniger gezwungen, sich mit Aspekten zu beschäftigen, auf die man selber nicht so viel Bock hat irgendwie, vielleicht, oder wo man jetzt nicht so das Interesse daran hatte. Das ging mir zum Beispiel eine Zeit lang mal mit Elder so und so weiter und so fort, keine Ahnung. Genau das sehe ich auch hier bei diesem Projekt, was wir jetzt hier starten. Und da habe ich halt richtig Bock drauf, weil ich ganz genau weiß, es gibt immer wieder Dinge, mit denen ich mich beschäftige dann, aus der Welt von Warhammer, sei das jetzt 40k oder nicht, oder Fantasy, wie auch immer, wo ich dann total angefixt bin und richtig Bock drauf habe auf einmal. Also man lernt halt neue Sachen kennen, also für sich neue Sachen und ist dann halt auf einmal voll drin oder hat halt richtig Bock drauf. So, ne? Mhm. Das ist das, worauf ich mich da ziemlich freue und das wird auf jeden Fall früher oder später wird's dazu führen, dass man sich halt mit dem beschäftigen muss, mit dem man sich noch nicht so beschäftigt hat und da bin ich halt sehr, sehr gespannt, Neues dazu zu lernen und meinen Horizont dahingehend zu erweitern.
Ja, du sagst es, also mir graut es jetzt schon vor den Hochelfen, aber
oh, danke.
Ich glaube, das sind Dinge, durch die man durch muss.
Müssen wir durch. Da werden wir durch müssen. Früher oder später müssen wir da durch. Und ich bin jetzt schon gespannt.
Man muss ja auch sagen, klar hat man Abneigungen gegen einzelne Völker oder einfach kein Interesse dran oder sowas, aber die Hintergrundgeschichten sind ja auch immer gut geschrieben. Und das ist ja auch alles ineinander verzahnt mit den einzelnen Völkern. Es ist schon cool, dass man dann auch, also ich glaube jetzt auch zum Beispiel bei Elfen und so, da werden schon coole Sachen dabei sein und interessante Aspekte. Und vielleicht bringt einem das auch die Fraktion näher und vielleicht hat man dann auch Bock, tatsächlich irgendwie da irgendwie noch eine kleine Armee zu starten oder...
Oder man ist sich noch sicherer, dass man das auf gar keinen Fall
zum
möchte.
Beispiel wie bei Hochelfen.
Das hast du jetzt gesagt, aber hey, das könnte natürlich passieren. Nee, aber Spaß beiseite, sehe ich genauso.
Ich kann auf jeden Fall versprechen, ich werde keine Chaos-Zwerge-Armee anfangen, weil Chaos-Zwerge einfach wahnsinnig dumme Hüte tragen.
Ich glaube, dem muss ich dann ein Versprechen entgegensetzen, dass ich zumindest eine Chaos-Zwergen-Warband bauen werde, weil sie ziemlich verdammt coole Hüte tragen.
Das ist eine Lüge.
Aber mal abgesehen davon, Jeremy, kannst du uns was darüber erzählen? Wie hat es denn eigentlich alles angefangen mit Warhammer Fantasy? Also in dieser Welt.
Genau. Was ist eine Dampfmaschine?
Was ist die Dampfmaschine und wo kommt die her? Also, angefangen in der Warhammer-Welt hat alles mit den Alten. Und die Alten sind schon irgendwie was Besonderes im Warhammer-Fantasy-Kosmos, weil der Warhammer-Fantasy-Kosmos spielt sich ja ziemlich, also der spielt sich ja eigentlich nur auf diesem Warhammer-Fantasy-Planeten, also im Endeffekt der alternativen Erde sozusagen ab. Die Alten, soweit bekannt ist, kamen aber 50.000 Jahre vor imperialer Zeitrechnung mit Raumschiffen, mit silbernen Raumschiffen aus den Tiefen des Alls und besaßen bereits ein riesiges interstellares Imperium, was sich, Zitat, über Raum und Zeit spannte. Wobei man Zeit, ne, ist halt irgendwie, das wird halt gern gesagt, Raum und Zeit, aber so wirklich erklärt, wie sich jetzt das Imperium, was sie da alles mit der Zeit machen konnten, das wird nicht wirklich erklärt. Und die Alten sind oder waren halt ein technologisch wahnsinnig fortschrittliches Volk, die Astrologie, Astronomie, Wissenschaften und Magie beherrschten und das komplett miteinander verwoben haben, was sie im Endeffekt in der Warhammer Fantasy Welt zu Göttern oder zumindest zu Gottähnlichen gemacht hat. Und man muss sich das halt vorstellen, ne, in einer Welt, also die sich bis zum Spätmittelalter, vielleicht frühe Feuerwaffenzeit bewegt, kommen irgendwelche krassen Viecher mit Raumschiffen an. Das ist halt schon ein anderer Schnack. Das geht halt schon fast in Richtung 40k, wenn man sich so die Beschreibung der Alten durchliest. Das Aussehen der Alten wird nie so richtig thematisiert. Man könnte halt, wenn man das jetzt, weil die Alten ja auch so wie die göttlichen Schöpfer dargestellt werden, könnte man das mit der christlichen Schöpfungsgeschichte vielleicht erklären, wo ja der Mensch auch nach dem Abbild Gottes geschaffen wird und die ersten Schöpfungen der Alten ja in Richtung Amphibien und Reptilien gingen. Da könnte man vielleicht vermuten, dass die Alten auch irgendwelche Kaltblüter oder Echsen oder Amphibien-ähnlichen waren. Ich habe im Internet tatsächlich auch nur ein Bild der Alten gefunden. Das war aber aus 40k. Das überschneidet sich ja so ein bisschen. Da gehen wir vielleicht später auch noch drauf ein. Und da ist es tatsächlich so ein Echsenähnlicher mit einer Laserpistole in der Hand und so an aztekischen Goldschmuck angelehntem Klimbim am Kopf. Und die Alten sind eben auf die Warhammer-Welt gekommen in der sogenannten Vorzeit. Das muss man sich so vorstellen. Es gab noch einen riesigen Kontinent auf der Welt, der war von einer riesigen Eisschicht überzogen, bis auf kleine Teile am Äquator. Und es gab riesige Urzeitkreaturen, darunter tatsächlich zum Beispiel Drachenoger, die es auch in der späteren Geschichte von Warhammer Fantasy immer noch gibt, die aber riesengroß waren, weil Drachenoger zum Beispiel mit dem Alter immer größer werden. Dann gab es halt noch Drachen, das war halt auch bekannt als die Zeit der Drachen, und Leviathane, das waren riesige Fische, die im Meer gelebt haben, die ganze Schiffe verschlingen können, weil die gibt's auch noch später in der Warhammer Fantasy Welt. Und die Fimir gab's noch, das waren, die sind schwierig zu beschreiben, das waren so menschenähnliche Kreaturen, ziemlich langen Affenarm. Und es waren Zyklopen, die ihren eigenen Nebel erschaffen mussten. Und wenn sie sich außerhalb dieses Nebels bewegt haben, waren sie durchgehend geblendet und nicht wirklich kampffähig. Und ich musste ein bisschen lachen, als ich dann nachgelesen habe. Es wird tatsächlich auch noch extra erwähnt, dass sie, weil sie ja nur ein Auge hatten, keine Tiefenwahrnehmung hatten. Das musste speziell nochmal erwähnt werden. Genau, und dann gab es noch ein paar urzeitliche Zivilisationen, und diese ganzen vorzeitlichen Kreaturen und Zivilisationen haben halt um die wenigen warmen Gebiete rund um den Äquator gekämpft. Die Alten haben sich das halt angeguckt und die haben da ziemlich großes Potenzial drin gesehen und haben ihre erste Kolonie errichtet. Mit der ersten Kolonie haben sie auch an beiden Polen der Erde, am Nordpol und am Südpol, haben sie die sogenannten Sternentore errichtet. Mit denen konnten sie zwischen der Warhammer-Welt und Planeten ihres restlichen Reiches einfach hin und her teleportieren. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Stargate.
Ah, cool.
Nachdem sie halt ihre erste Kolonie gegründet haben, mussten die sich halt darum kümmern, dass der Planet auch für sie nutzbar wurde, also dass halt auch andere Lebewesen da existieren konnten. Und die Alten waren halt mächtig genug, dass sie Landmassen neu anordnen konnten. Also sie haben diesen riesigen Kontinent aufgebrochen in verschiedene kleinere Kontinente, haben hier und da mal was eingeebnet oder irgendwelche Berge erschaffen und im Endeffekt den kompletten Planeten einfach ein Stück näher an die Sonne rangeschoben, damit halt diese Eisschicht wegschmilzt und die Flora und Fauna da gedeihen kann. Als sie das dann geschafft haben, so die perfekten Lebensbedingungen da auf dem Planeten zu erschaffen, der war dann auch, nachdem die Eisschicht geschmolzen ist, bedeckt von dichtem Dschungel zum Großteil, mussten sie halt Leben erschaffen, weil sie Diener brauchten, um sich weiter auszubreiten und ihren großen Plan auszuführen. Der große Plan ist eh so ein Ding, das zieht sich bei den Alten durch. Das ist im Endeffekt, wird auch nie richtig erklärt, aber es geht darum, wie diese Welt gedeihen soll. Der wurde im Endeffekt auf goldenen Tafeln in der ersten Kolonie festgehalten und die goldenen Tafeln, die waren halt so eingelassen in die Wände der Tempel. Um diesen Plan umzusetzen, haben die Alten als erstes die Slann erschaffen. Die Slann sind große, krötenähnliche Kreaturen, die sind körperlich super schwach und auch nicht mobil, sind aber wahnsinnig mächtige Magier und sind halt auch die einzigen, die intelligent genug sind, um die Zusammenhänge und die Anweisungen der großen Alten zu interpretieren und kompensieren zu können. Man muss sich das so vorstellen, die Slann sind wirklich einfach nur dicke Blobs, die auf ihren schwebenden Thronen durch die Gegend fliegen und nur darüber nachdenken, wie sie den Plan umsetzen können. Da es eben auf dem Planeten auch noch andere Kreaturen gab, an denen die Alten teilweise interessiert waren, teilweise aber auch die für sie nicht in den Plan gepasst haben, wurden dann als nächstes die Sauruskrieger erschaffen. Die Sauruskrieger sind im Endeffekt die Fußsoldaten der Slann. Das sind relativ tumbe, aber ziemlich widerstandsfähige Kriegerechsen. Und die wurden nur dafür eingesetzt, damit der Planet, auf gut Deutsch gesagt, entschlackt wird. Also dass die Zivilisationen, die für die Alten nicht in den Plan gepasst haben, einfach von den Saurus ausgelöscht wurden. Als drittes wurden dann die Skinks erschaffen. Das waren kleinere Echsen als die Sauruskrieger. Die waren aber dafür klüger und die sollten im Endeffekt so ein bisschen die Organisation aufrechterhalten. Die wurden dann als Aufseher eingesetzt. Die haben den tumberen Saurus halt klar gemacht, was sie machen sollen. Waren die zum Beispiel Pläne für Städte gezeichnet haben, die dann überall aufgebaut werden sollten etc. Mit Hilfe der Skinks haben die Alten dann eben auch große Tempelstädte an exakten Positionen errichten lassen auf der ganzen Welt. Und das diente dazu, ein geomantisches Netz aufzubauen. Und das geomantische Netz muss man sich im Endeffekt so vorstellen, dass das im Endeffekt die Energie der Warhammer-Erde kanalisiert hat. Und dadurch konnten die Alten diese Energie nutzen, um ihre Kräfte oder Gerätschaften damit anzutreiben. Die Slann konnten diese Energie zum Beispiel auch nutzen, um Kontinente zu verschieben oder, wenn sie auf unterschiedlichen Kontinenten waren, untereinander zu kommunizieren. Die Völker auf der Warhammer-Erde, die nicht ausgelöscht wurden, die sogenannten niederen Völker, die aber akzeptiert wurden, die wurden dann von den Alten im Endeffekt weiterentwickelt. Das waren die Vorgänger der Menschen, Elfen und Zwerge. Da gibt's halt lustigerweise, wenn man dann das Ganze aus der Sicht zum Beispiel der Menschen, Zwerge und Elfen liest, dann erkennen die Historiker der jeweiligen Völker die Alten zwar an, aber die verweben dann ihre Entstehungsgeschichte eher mit Göttern aus ihrer Religion und sagen dann, ja, die Alten haben existiert, aber zum Beispiel uns hat unser Gott erschaffen und der hat nur sich mit den Alten geeinigt oder hat die vertrieben und dadurch wurden wir erschaffen. Ein besonderes Volk sind dann auch die Orks, weil die Orks vollkommen ohne Einsatz der Alten auf der Warhammer-Welt erschienen sind. Und die wurden von den Alten auch als parasitär und nicht in den Plan passend angesehen und wurden auch versucht zu vernichten. Das blieb aber erfolglos tatsächlich. Und das war im Endeffekt, wie die Alten die Warhammer-Welt erschaffen haben.
Ja. Sehr schön. Spannend. Vielen Dank.
Das sind auf jeden Fall gute Einblicke schon mal, grob in das Thema. Und da kann man super drauf aufbauen. Und ich vermute mal, ich denke mal, das werden wir auch genauso tun.
Ja, es waren jetzt ein paar viele Informationen auf einmal, aber ich denke, man hat ungefähr einen Überblick bekommen, wie das so funktioniert hat. Also jetzt hat man auf jeden Fall die Erschaffung der Erde hinter sich. Die Völker sind da, die Echsenmenschen sind gediehen.
Ja, sehr schön. So, dann haben wir jetzt so den Umriss auf jeden Fall erstmal, anhand den wir durchstarten werden. Und jetzt gibt's natürlich noch was Interessantes, oder wie wir finden, glaube ich, was ganz Interessantes zu erwähnen. Und zwar, habt ihr irgendwelche Buchempfehlungen? Gibt's irgendwelche Lektüren oder sowas, wo ihr sagen würdet, jo, so im Warhammer Fantasy-Bereich oder generell, also Romane oder wie auch immer, die man halt empfehlen kann, um halt irgendwie mal reinzuschnuppern quasi in diese Welt oder auch so generell, wenn man schon ein bisschen mehr drin ist. Ja. Habt ihr da was Gutes dabei?
Also ich würde einen alten Klassiker empfehlen. Gottrick und Felix. Mhm. Ist eine Reihe. Man kann super mit dem ersten Band einsteigen und man wird wirklich sehr gut in diese Welt eingeführt, finde ich. Also jedem, der noch nie sich damit beschäftigt hat, kann ich Gottrick und Felix wirklich empfehlen. Gibt's auch bei Spotify kostenlos als Hörbuch. Also zieht euch das einfach mal rein. Ist echt sehr kurzweilig, sag ich mal.
Sehr schön, sehr schön.
Mir ist tatsächlich auch noch was eingefallen. Und zwar habe ich das vor bestimmt 15 Jahren nur aus der Grabbelkiste gezogen. Seuchendämon, das habe ich mal gelesen. Und da hatte ich auch noch nicht viel Ahnung von Warhammer, aber es hat sich trotzdem gut flüssig lesen lassen und man hat es auch gut verstanden. Da geht es um einen imperialen Soldaten, dessen Vorposten überrannt wird und der dann auf der Suche nach einem Nörgeldämon ist, der versucht, die Pest in eine große Stadt zu bringen. Das hat auch sehr Spaß gemacht zu lesen.
Stark, sehr, sehr stark. Das klingt auf jeden Fall mega interessant. Ich habe natürlich auch was mitgebracht und zwar höre ich momentan tatsächlich die Naga-Schreie als Hörbuch und das finde ich sehr, sehr erfrischend tatsächlich, weil, wie vorhin auch schon erwähnt, man beschäftigt sich ja mit Themen, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigt hatte. Das Einzige, was ich von Nagash auf dem Zettel hatte bisher, war ganz grob eigentlich nur, wer ist das? Und ich kannte das Games Workshop Kunststoffmodell und dachte mir, okay, gut, das ist halt pottenhässlich, aber und ich weiß, wer er ist, so im Groben. Das war's. Jetzt höre ich gerade, jetzt bin ich gerade beim ersten Band, Nagash der Zauberer. Und ich find's, also ich habe so, ja, gute Hälfte habe ich durch. Ich find's mega interessant und ja, ist geil, mal was ganz Neues am Start zu haben. Das kann ich auf jeden Fall, bisher kann ich das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Das ist echt ziemlich cool. Hat auch irgendwie 18 Stunden Länge oder so, allein der erste Band. Also Spiellänge, das ist auch nicht schlecht. Da hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr von. Und kurz davor hatte ich noch die verfluchte Stadt gehört, auf Empfehlung des lieben Andys. Und das kann ich auch wieder ein bisschen empfehlen. Also wenn man Bock auf Vampire hat, wenn man drauf steht, Verfluchte Stadt, das Hörbuch, mega gut. Auf jeden Fall sollte man dem mal eine Chance geben.
Das ist aber von Age of Sigma, oder?
Genau, das ist Age of Sigma, aber ist ja trotzdem, ich sag jetzt mal, Fantasy-Lektüre.
Das stimmt.
So. Ne? Und das kann man ja sowohl als auch nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, cool.
Sehr schön. Habt ihr abschließend noch irgendwelche Worte zu sagen? Gibt's noch irgendwas, was ihr auf dem Zettel habt?
Ja, ich glaube, wir haben noch eine kleine Ankündigung. Der liebe Grabowski und ich haben uns nämlich überlegt, wenn die Folge hier rauskommt, machen wir auf unserem Instagram-Kanal eine Abstimmung. Und dann könnt ihr darüber abstimmen, welches Armeeprojekt sollen wir machen? Vampire oder Bretonen? Und wenn der eine Vampire machen soll, macht der andere von uns Bretonen und umgekehrt. Alles Weitere seht ihr dann natürlich bei Instagram.
Ganz einfach.
Genau.
Ganz einfach so. Also, ne, mal gucken, wo die Reise hingeht. Also erstmal wird es bei mir wahrscheinlich, wie gesagt, Chaosbarbaren, Warband oder irgendwie sowas werden, sowas Kleines. Aber genau, entweder Vampire oder Bretonen. Ich finde das ganz geil. Entscheidet das ruhig mal, dann brauche ich das oder brauchen wir das nicht machen. Das wird uns wahrscheinlich auch gut entlasten, würde ich mal sagen. Und Ja, das wird auf jeden Fall gepostet. Das werdet ihr mitkriegen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr sonst weiter gar nichts mehr habt, würden wir hier den Sack zumachen für die erste Folge. Die ist ein bisschen, ja, kurz und knackig gehalten, aber ich glaube, für den Start kann man das schon mal machen. Da ist es dann nicht so schlimm. Und natürlich hören wir nicht einfach so auf, denn wir werden eine Playlist starten. Selbstverständlich.
Wuhu!
So.
Klar.
Auf jeden Fall. So. Und die brauchen natürlich auch einen ziemlich stabilen Namen, würde ich sagen.
Natürlich haben wir einen ziemlich stabilen Namen.
Was meint ihr? Was haltet ihr von Hellebarden und Höllenglocken?
Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das klingt sehr gut.
Noch gar nicht drüber nachgedacht. Stabiler Name, oder?
Ja.
Hellebarden und Höllenglocken. Rein zufälligerweise meine beiden Lieblingsinstrumente. Ja. Ist so. Kann man nicht anders sagen. Richtig geil. Okay, was habt ihr für die Playlist?
Paul, fang mal an.
Habt ihr euch Gedanken gemacht?
Na gut, dann, weil du so schön von Kröten gesprochen hast, Jeremy, bin ich auf die Idee gekommen. Es gibt einen wunderbaren Dungeon-Synth-Artist, der heißt Tales Under the Oak. Und alle Alben drehen sich um Kröten, um Fantasy-Kröten. Und ich habe den Song Birth of the Toad King. Wunderschöne Melodien, hört euch das gerne mal rein.
Sehr gut. Ich hätte für die Folge, ich musste ein bisschen nachdenken, ich habe auch zuerst in Richtung Kröten gedacht, aber dann ist mir kein Song eingefallen mit Kröten. Also habe ich über den großen Plan nachgedacht und die Slen sind ja auch dafür bekannt, dass sie den großen Plan durchsetzen wollen, aber eben, wie man mit der Erschaffung der Saurus merkt, auch mit Gewalt. Und deswegen habe ich von Misanthropic Logic of Violence genommen.
Eine gute Wahl. Sehr gute Wahl. Geile Band, geiler Song, richtig geil und unterstütze ich zu 110%. Richtig cool, richtig cool. Gut, dann würde ich jetzt mal den Abschluss machen. Was haltet ihr davon?
Immer her damit.
Hau raus.
hau raus. Sehr schön. Und zwar, ich hatte erst was ganz anderes auf dem Zettel. Jetzt hat mich das Slang-Thema auch irgendwie so ein bisschen, ja, zu einem anderen Entschluss kommen lassen oder zu einer anderen Wahl kommen lassen. Und zwar von der mehr als genialen Band Goblin Smoker. Da bewegen wir uns so im Bereich Doom auf jeden Fall. Und zwar von der sehr, sehr, sehr kernigen Sorte. Also von der Band Goblin Smoker den Song Toad King. Die haben es nämlich auch so dezent mit Kröten. So, das würde ich nehmen. Das ist ein richtig geiles Brett. Gut. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch wieder in den Tag, in die Nacht, in die Mittagspause oder in die Arbeit oder sonst wo auch immer hin. Wo ihr gerade seid, was ihr auch gerade macht.
Arbeit.
Habt eine schöne Zeit. So ungefähr. Wir hören uns das nächste Mal bei Folge 2. Angekündigt wird die auch werden, früh genug. Haut rein, bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.